Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Versteht, dass fremd kein Wort für feindlich ist, in dem Besucher nur geduldet sind, wenn sie versprechen, dass sie bald wieder gehen. Oh.
Hallo. Hallo.
Es ist auch mein Zuhause, selbst wenn es ein Zufall ist. Irgendwann fällt es auch auf mich zurück, wenn ein Mensch aus seinem anderen Land ohne Angst hier nicht mehr leben kann. Weil täglich immer mehr passiert, weil der Hass auf Fremde eskaliert und keiner weiß, wie und wann man diesen Schwachsinn stoppen wird. Es ist doch mein Land und ich kann nicht so tun, als ob es mich nichts angeht. Es ist doch dein Land. In dem so viele schweigen, wenn Verrückte auf die Straße gehen, um der ganzen Welt und sich selbst zu beweisen, dass die Deutschen wieder die Deutschen sind. Diese Provokation, sie gilt mir und dir, denn auch du und ich, wir kommen von hier. Kein Ausländer, der uns dabei helfen kann. Dieses Problem geht nur uns allein was an. Ich hab keine Lust noch länger zuzusehen. Abstand nur zu reden und rumzustehen. Vor diesem Feind werde ich mich nicht umdrehen. Es ist doch mein Land und ich will nicht, dass ein viertes leicht raus wird.
Ja, herzlich willkommen hier zu den Buchauslesungen von den drei Steinen. Ja, letzte Woche war internationale Wochen des gegen Rassismus. Courage-Tage gab es in vielen deutschen Schulen. Mit bei mir dabei Marian Meinert-Schönfeld, Marmai, der Comiczeichner aus Dresden, Beatcomics in Dresden aufgewachsen, kannte auch viel von dieser rechtsradikalen Hooligan-Sequenz. Er war Comiczeichner in Ostdeutschland, ich in Westdeutschland. Die Neonazis, die quasi in Dortmund-Dorstfeld rumradikalisiert haben, die waren dann kurz nach dem Mauerfall für 2 Jahre nicht in Dorstfeld, da waren die bei euch, ne?
Genau, da waren die bei uns. Ihr habt dann Ruhe gehabt in Dortmund. Bei uns wurden 89, 90 die ganzen Strukturen aufgebaut, die Rechtsradikalen. Es kam also Christian Worsch, Michael Kühn von der FAP rüber in den Osten und haben bei uns in den ganzen kirchlichen Zentren für Jugendliche, Kirche von unten, haben sie abgegrast und versucht, Jugendliche für die rechtsradikale Sache zu gewinnen. Und es war auch schwierig, sich dagegen zu wehren, weil die mit einem großen Aufgebot immer angekommen sind und sich mit den Leuten unterhalten haben, die gelockt haben. Uns ist teilweise auch gelungen, dass die viele Punks, die ich kenne früher, ist zu leise.
Du musst mehr nach vorne sprechen. So.
Nach vorne, so rein sozusagen. Ja, es war jedenfalls schwierig, dagegen anzugehen, aber wir haben uns gewehrt nach allen Kräften.
Ja. Also ich werde jetzt erstmal zum Einstieg den Trailer zeigen. Also damals, 1980, 83, da war das Zechensterben in Dortmund und im ganzen Ruhrgebiet. Das hat zu einer Arbeitslosenquote von bis zu 29% geführt. Und damit die Argumentation der Nazis ziemlich leicht gemacht. Und ich habe mich dann in der Schule mit Neonazis angelegt, habe zwei Mordanschläge überlebt. Und darüber ist dieses Buch. Und wir starten mal. Und das Buch werden wir auch gleich verlosen für die interessanteste Publikumsfrage. Und dazu auch das Adolf-Duck-Plakat in A3 und A4. Also überlegt euch was. Und jetzt als erstes Einstieg erstmal den Trailer.
Dortmund, Anfang der 80er Jahre. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit nach dem Niedergang von Kohle und Stahl hatten die Neonazis leichtes Spiel. Als ich in der Schule meine Meinung dagegen äußerte, das fast umgebracht.
Ja, im Anschluss an diese Veranstaltung signiere ich auch direkt da vorne mein Buch. Wer gerne kommen will, der kann sich das frisch geborene Buch auch signieren lassen. Also wenn jemand jetzt vielleicht schon eine Frage hat zu dem Thema, bitte Hand hoch. Wir haben Rudi das Wandermikro. Okay, keiner will ein Buch gewinnen. Lesen gefährdet die Dummheit. Also ich fordere mehr Bildung für Faschisten. Wie kriegen wir das hin?
Ja, das Dumme ist, dass ja viele von denen auch gebildet sind und versuchen dann, andere zu beeinflussen, negativ. Die Rattenfänger hast du ja auf jeden Fall auch in deren Reihen.
Ja, das habe ich gesehen in der Frankfurter Buchmesse, da war ich gegenüber der jungen Freiheit. Und die dann angefangen haben, 12-Jährige schon zu radikalisieren mit einem Geschichtsbuch. Die deutsche Geschichte für junge Leser, das Thema Holocaust komplett ausgeklammert. Und die Promotion-Papiertüten wurden schon an 12-jährige Schulkinder verteilt. Und das ist das Gleiche, wie die Neonazis heute auch arbeiten. Die gehen auch schon an 12-jährige, 13-jährige ran. Die Propaganda, die geht so langsam los, ne, mit Social Media, also zum Beispiel die identitäre Bewegung, mit ihren Aufklebern. Gestern haben wir 3 Stück abgepflückt hier in Dresden.
Leipzig.
Ja, in Leipzig. Ja, da haben wir 3 Stück gefunden auf dem Weg zum Moritz-Bastion. Bastei, ja, wo sind wir? Leipzig, ne?
Genau.
Ja, und diese Propaganda, die geht schleichend los und irgendwann wird die Schraube enger gedreht. Und wie das alles passieren kann, zeige ich jetzt am ersten Teil der Lesung. Wir haben nur einen Slot von 1/2 Stunde, deshalb heute ein wenig kürzer. Dortmund-Dorstfeld, Wilhelm-Busch-Realschule. Benannt nach dem Großvater des Comics in Deutschland. Die Schule, an der Comiclesen verboten war. Da kamen sie, meine Lieblingslehrerin. Was ist denn das für eine Schundliteratur? Bum, peng, zack. Das ist doch kein Deutsch, ohne Grammatik. Ohne vernünftigen Satzbau. Diese Comics führen zur Verrohung der Sprache der Schüler. Und da sagte sie, meinen neuen Asterix sein. Mein Spider-Man-Erstausgabe hat sie auch noch bis heute. Es war aber nicht verboten zu denken. Frau Kunst, du blöde Kuh. Es war aber auch nicht verboten, einen Hitler zu rufen. Und da hatten wir Geschichtsunterricht über den Holocaust. Damals war das pädagogische Konzept, wir klären über den Holocaust auf, ohne den kausalen Zusammenhang des Zweiten Weltkriegs. Unser stellvertretender Geschichtslehrer zeigte uns die Dias. Wir sehen dort das Einfahrtstor von Auschwitz-Birkenau. Während des Holocaust wurden über 5 Millionen Juden in Lagern wie Auschwitz vernichtet. Die meisten Opfer starben in den Gaskammern. Diesen geplanten Völkermord Aufgabe zur nächsten Geschichtsstunde eine schriftliche Zusammenfassung, sagte der Lehrer noch im Hinausgehen. Da kam ein neuer Schüler nach vorne, der erst seit 2 Wochen bei uns war. Er ist vorher reihenweise von anderen Schulen runtergeflogen und jetzt erkannten wir auch warum. Die Geschichte stimmt so nicht. Auschwitz hat nie existiert. Es ist eine reine Propagandalüge der Besatzungsmächte, um deren eigenen Kriegsverbrechen zu vertuschen. Ich habe beide Bücher gelesen, Karl Marx, Das Kapital und Hitler, Mein Kampf. Das einzig wahre Buch ist Mein Kampf. Seit 2 Wochen ist er erst hier und faselt so ein Quatsch. Wer Mein Kampf kennt, der weiß, dass Hitler nie so etwas wie Auschwitz gemacht hätte. Deutschland, erwache, schrie unser Klassenschläger, der nur 2 Wochen brauchte, um ans rechte Ufer zu paddeln. Jetzt reicht's. Halt die Klappe, Schiefer. Massenmörder verehren, du bist doch wohl bekloppt. Karl Marx gelesen mit 13 Jahren, wie willst du das denn gemacht haben? Hä? Du bist doch schon beim Telefonbuch gescheitert. Nicht mal bis zum Buchstaben C bist du gekommen, so als Analphabet. Und da hatte ich ihn blamiert. Vaterlandsverräter. Und das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Wie sein Vorbild Adolf Hitler hat er sich auch nie selber die Finger schmutzig gemacht. Er hat die Ehre Deutschlands beschmutzt. Sei ein Held und lass ihn dafür büßen. Bleib stehen, du feige Sau. Und da kam unser Klassenschläger. Und er wusste ziemlich wenig. Was er auch nicht wusste, war, dass ich mal Judo gemacht habe. Und so landete er kopfüber im Klassenschrank. Hey, du fliegendes Schwein, hat dir deine Mama nicht beigebracht, du sollst sie nicht mit Stärkeren anlegen? Naja, und ziemlich irritiert bin ich nach dem Vorfall aus der Schule nach Hause gefahren. Wie immer auch am Platz der Synagoge vorbei, ohne Synagoge. Da habe ich mir schon Wochen vorher gefragt, wie kann das sein? Habe in der Stadtbücherei dann auch das erste Mal über die Pogrome gelesen, über die Reichskristallnacht, wie am 9. November 1938 alle Synagogen in Deutschland brannten. Und ich habe auch über die jüdische Tradition gelesen, Steine auf Gräber niederzulegen, um an die Toten zu erinnern. Weil ich an jedes Mal auch am jüdischen Friedhof im Schulweg zu vorbeigekommen bin. Und dieses Mal war er geschändet. Juden raus, Hakenkreuzschmiererei, die Grabsteine umgetreten, aus den Verankerungen gerissen, SS-Runen. Und ich war ziemlich schockiert. Steine, die ich vorher in einem Grab gesehen habe, nahm ich auf und steckte sie in meine Tasche. Und fragte mich dabei, es gibt keine Gräber nach 1938. Wenn es hier seit 45 Jahren kein jüdisches Leben mehr gibt, wie kann man dann behaupten, dass es den Holocaust nie gegeben hat? Und mehr wandelte sich die Schule. Die grünen Bomberjacken wurden mehr. Vorher waren da nur BVB-Aufkleber und jetzt wurden das immer mehr Hakenkreuzschmierereien und SS-Runen. Und auch die Aufkleber der FAP, die Freiheitliche Arbeiterpartei Deutschlands, gegründet von Michael Kühn und Christian Worch. Christian Worch hat auch die Partei der Rechten gegründet. Und diese Freiheitliche Arbeiterpartei wurde dann auch später verboten. Ich habe die Aufkleber abgerissen und die Hakenkreuze verschönt. Diese Klinger kleben jetzt überall. Dann ging die Tür auf. Heute bekommst du deine Abreibung, du Vaterlandsverräter. Ah, dick und doof sind auch wieder da, habe ich gesagt. Bam, von hinten ging die Tür auf. Ein anderer Klassenkamerad hat sich auf Toilette versteckt, nahm mich von hinten in den Schwitzkasten und ohne Judo konnte dann der Klassenschläger fleißig auf mich reinprügeln. Ihr kämpft echt wie Luschen. Der Obernazi hielt noch von hinten die Tür fest. Pam, und dann gingen bei mir die Lichter aus. Kurz Zeit später bin ich dann wach geworden. Rappelte mich hoch, spuckte Blut in den Rinnstein und machte mich mit dem hübschen neuen blauen Auge auf den Weg zum Unterricht. Und da war sie wieder, meine Lieblingsklassenlehrerin. Über eine halbe Stunde zu spät zum Unterricht. Das gibt einen Eintrag ins Klassenbuch. Frau Kunz, haben Sie nicht von, ich wurde von diesen Schweinen da hinten zusammengeschlagen. Das kann gar nicht sein. Deine Mitschüler waren pünktlich in der Klasse. Du rechtfertigst also deine Unpünktlichkeit mit falschen Anschuldigungen gegen deine Klassenkameraden. Setz dich sofort hin. Haben Sie nicht verstanden, was ich gesagt habe? Ich wurde von denen in der Schultoilette verprügelt. Schluss mit dem Unsinn. Das gibt einen Tadel und einen blauen Brief an deine Eltern. Wenn Sie mir wirklich einen Gefallen tun wollen, dann schmeißen Sie mich doch von der Schule. Das reicht, Oskar. 2 Wochen nachsitzen bis 3 Uhr. und da stank die alte Knoblauchfresse direkt in mein Gesicht hinein. Dann habe ich wenigstens nicht zur gleichen Zeit Schulschluss wie diese Mistkerle. Und es klingelte wieder. Ihr könnt nach Hause gehen, bis auf Oskamp. Na, die Idioten. Und sie machten sich lustig über mich. Dann habe ich mitgekriegt, was in der Schule eigentlich los war. Dass ein alter SS-Mann quasi in jede Schule im Dortmunder Westen seine Anwerber reingeschickt hat. In die Hauptschulen, Realschulen und Sonderschulen. Und das hier war unserer Schulanwerber. Und er hat mich vor den Augen mitgekriegt, wer jemanden rekrutierte. Mehr und mehr diese grünen Bomberjacken und dann noch das. Ich habe hier was für dich. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, dieser Aufkleber. Du hast dich als aufrechter Deutscher bewiesen. Das ist unsere Auszeichnung. Und selbst diesen Aufkleber haben die nicht richtig gemacht, weil der Adler darauf, das ist nämlich der Adler der österreichischen Zollverwaltung im Kaiserreich unter Sisi. Hier ist der Mitgliedsantrag für unsere Parteijugend. Wow, danke. Komm das nächste Mal mit zum Kameradschaftsabend. Jetzt haben wir Musik und Geschichte beim Volksgenossen Hinz. Ich kotz ab. Setz dich zu uns, Kamerad. Nepper, Schlepper, Bauernflänger. Hinz hat an der Ostfront gekämpft, ein wahrer Held. Auch sein Bruder ist unserer Gesinnung und sitzt für die DVU im Stadtrat. Der Lehrer hieß Stank und war bis zur Pensionierung Lehrer und hat seine Nazi-Ideologie verbreitet. Und die DVU wurde in den 60er Jahren auch von einem ehemaligen SS-Mann gegründet. Musikalische Kulturgeschichte Naziland. Na prima. Da ist ja unser Vater, Lenzverräter. Oskar, du Sau. Nun kriegst du deine Abrechnung. Guten Morgen, Kameraden. Wir beginnen mit dem Deutschlandlied, geschrieben von Hoffmann von Fallersleben und der Melodie von Josef Haydn. Die ganze Klasse möge aufstehen. Es ist uns leider offiziell untersagt, die erste Strophe zu singen. Und so sangen sie dann Hand aufs Herz hinten die dritte Strophe. Und schwenkten bald über in die erste. Und ich wusste nicht, links ob rechts, wo ist mein Herz? Und dann hörte ich von vorne die offizielle dritte Strophe, die erlaubt ist, und von hinten die verbotene Nationalhymne der Neonazis. Na prima. Unser Lehrer war hellauf begeistert. Und noch ein Lied, zu dem wir früher marschiert sind. Eins der wenigen Lieder, das deutsche Soldaten heute noch singen dürfen. Ich hatte einmal einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Das Trauerlied für gefallene Soldaten. Das Schlimme war aber nicht das Lied. Die Bundeswehr spielt das heute noch. Das Schlimme war eigentlich das Bild über den Hoverhead-Projektor. Das Original dazu, wie der Wehrmachtssoldat seinen angeschossenen Kameraden über den Schützengraben schleppt, hing in Öl, kitschig gemalt, in der Reichskanzlei von Adolf Hitler in Berlin. Und zu der Strophe, eine Kugel kam geflogen, gilt sie mir oder dir, wurde ich direkt angesungen. Jawohl, meine Schüler, eine passende Überleitung zu unserer deutschen Geschichte. Hier sehen wir die Schlacht von Stalingrad. Ja, in der Schlacht von Stalingrad hat Hitler voll auf Amphetamin, also Crystal Meth, den Zwei-Fronten-Krieg gewagt und hat versagt. Als meine Kameraden und ich mit der ganzen 6. Armee von den Russen eingekesselt waren, was hätte die Rettung bedeutet? Unser Nazi-Streber zeigte auf. Wenn General Paulus den Durchbruch trotz des Befehls unseres Führers gewagt hätte, er hat wirklich unser Führer gesagt. Ja genau, er hätte hier im Nordwesten durchbrechen sollen und von da aus hätten wir den Feind in den Rücken fallen können. Hunderttausende sind dort krepiert und die finden das auch noch toll. Ich habe da mal eine Frage, habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt unterbrechen. Warum hatte Adolf Hitler eigentlich so einen kleinen Schnäuzer? Das war eine exakte Angabe für seine Penislänge. Doch eigentlich wollte er so einen langen haben. Blasphemie, Verrat. Oskar, raus aus meinem Unterricht. Na endlich. Ich wundere mich, dass ich immer noch blaue Augen habe, nachdem ich so viel braune Scheiße gesehen habe. Willkommen im deutschen Teich.
Nils, wenn ich das Ganze jetzt mal so gesehen und gehört habe, habe ich eine Frage an dich. Gab es damals nicht eine Möglichkeit, sich irgendwo zu beschweren darüber, über diesen Lehrer, dass man irgendwie einen Stadtschulrat hatte oder irgendwas anderes?
Nee, die Klassenlehrerin hat das alles vertuscht. Ich habe das Bemühungen gemacht, auch dann Vertrauenslehrer zu sprechen. Der Vertrauenslehrerin hat mit der Klassenlehrerin gesprochen und die hat das alles als Lappalie runtergespielt, als Schulhofschlägereien, Rangeleien unter Teenagern.
Also ich kann mich selber in Sinn an meine Klasse damals in Dresden, 1984 müsste es gewesen sein, ich war vielleicht 14, 15 Jahre alt zu der Zeit, da hatten wir einen Russlanddeutschen, der hatte eine Kette um mit einem Hakenkreuz. Damit ist er in die Schule gerannt. Und ich habe damals wirklich versucht, bei den Lehrern, bei den Direktoren, das durchzukriegen, dass der eine Strafe kriegt oder dass der die Kette abmacht. Mir ist es nicht gelungen zu DDR-Zeiten. Das ist ganz merkwürdig, weil es war ja eigentlich da ein antifaschistischer Staat. Aber es wurde einfach unter den Teppich gekehrt. Der ist irgendwann nach 2 Tagen nicht mehr mit der Kette gekommen. Ja. Aber man hat nichts gehört. Es wurde nie besprochen. Es wurde einfach unter den Teppich gekehrt. Es hat es nicht zu geben zu DDR-Zeiten.
Naja, bei uns ja auch nicht. Es hat ja wahrscheinlich, also die Aufkleber, die hingen in der Toilette, ne? Und außerhalb des Schulgeländes. Und anscheinend waren die Lehrer nur auf dem Weg vom Parkplatz ins Lehrerzimmer, ins Klassenzimmer. Und die hatten eine eigene Toilette. Was da in der Schultoilette passiert ist, haben die auch nicht gesehen. Und das war so ein Scheuklappenverhalten. Heute kann man diesen Lehrern einen Vorwurf machen der unterlassenen Hilfeleistung, Vernachlässigung von Schutzbefohlenen und wegen dem ständigen Nachsitzen, was mir aufgebrummt wurde, sogar Nötigung. Also heute würde ich die Tante vor Gericht ziehen.
Ich würde auch mal gerne wissen von den jüngeren Leuten hier, ob das heutzutage noch üblich ist, weil wie ich das kenne damals in den 80er Jahren, da waren dann auch Schmierereien in der Schule, Hagenkreuz-Schmierereien, auch auf den Tisch gekratzt. Gibt es das heute noch? Gibt es noch. Merkwürdig.
Kommt drauf an, wo man ist. Ne? Also gibt ja so braune Zonen in Deutschland.
Nee, ich glaube, das ist aber nicht
Deutschland
nur,
ist wie eine Unterhose, es gibt braune Bremsstreifen.
Aber ich glaube nicht, dass das nur auf Dortmund oder auf Dresden begrenzt ist, sondern dass das, denke ich mal, auch deutschlandweit ein Phänomen ist, dass das auftaucht. Ich denke mal noch nicht mal deutschlandweit, das wird europaweit, weltweit so sein.
Nein, ist weltweit ein Phänomen. Also wenn jetzt die Front National an die Macht kommt, es gibt seit Jahrzehnten, seit über 40 Jahren eine faschistische Untergrundorganisation in den französischen Sicherheitskräften, bei der französischen Polizei. Diese Leute, die haben früher auch mit Kühnen zusammengearbeitet. Es werden heute noch massiv Flüchtlinge zusammengeschlagen oder auch verfolgt von Polizisten in Frankreich. Und diese Zusammenarbeit mit der FAP und der Wehrsportgruppe Hoffmann hat es gegeben. Es gab eine Bewaffnung von einem Fallschirmjägerbataillon der belgischen Armee. Das waren alles komplett Nazis. Die haben die deutschen Combat 80 Neonazis auch mit Schusswaffen, mit Kriegswaffen ausgerüstet und sogar Sprengstoff. Das alles kann man zum Beispiel nachlesen in der Graphic Novel Weiße Wölfe von David Schraven und Jan Feind. Also es gibt die Radikalisierung und die Hells Angels, mit den Hells Angels Skandinavien zusammen, die haben zum Beispiel der deutschen Neonazi-Szene auch Waffen verkauft. Es ist ein paramilitärischer Widerstand, der sich aufbaut. Die sind bewaffnet und die warten, bis ein Flächenbrand entsteht und dann schlagen die auch zu. Das haben die selber gesagt. Und so sehe ich das auch. Die basteln sich irgendwelche Sprenggranaten zusammen. Es wird irgendwann auch dazu kommen, dass es wieder weitere Anschläge gibt. Jetzt begnügen sich damit gerade irgendwelche Flüchtlingsheime abzufackeln. Aber dieser führerlose Widerstand, der ist eigentlich da. Und eigentlich seit der Operation Gladio, Stay Behind Operation vom CIA geleitet, wurden hauptsächlich Neonazis bewaffnet, um dann gegen die rote Invasion, falls der Russe über die Mauer kommt, sozusagen zu kämpfen. Und diese Waffen und zum Beispiel dieser Sprengstoff wurde auch verwendet bei dem Oktoberfest-Attentat in München. Und das war auch dieses Stay Behind oder Gladio in Italien, haben auch, ich glaube, über 150 Menschen umgebracht nach dem Krieg. Ja.
Die Frage ist jetzt, stellt sich wirklich für mich, ist die Rechtsradikalität ist die in Deutschland schlimmer als in anderen Ländern oder nicht? Weil ich habe jetzt einen Taxifahrer kennengelernt, als ich in Dresden mich habe nach Hause fahren lassen. Der war aus Serbien und der hat zu mir gesagt, weil ich ihn gefragt habe, ob er schon mal angemacht worden ist in Deutschland, sagt er, nee, ihr Deutschen immer mit eurer Panik so vor den Rechtsradikalen. Also ich bin vielleicht 2 Mal in 10 Jahren angemacht worden und als ich aber in Frankreich gewesen bin, da war ich nur einen Tag da und bin ich dann 10 Mal beschimpft worden auf der Straße, weil ich nicht Französisch spreche. Und weil ich kein echter Franzose bin. Und da habe ich mich gewundert, da habe ich gedacht, bei uns wäre das ein ziemlich heftiges Problem. Aber wenn ich dann das wieder von Ausländern höre selber, die das erlebt haben, die sagen dann immer, ach, lass das mal in Deutschland, das ist schon okay, wie ihr das macht. Das ist gar nicht so schlimm. Ich werde im Ausland eigentlich noch viel schlimmer angemacht. Frankreich, Großbritannien, Polen.
Ja, das liegt daran, in welchen Zonen sozusagen die schon so radikalisiert sind wie in Dortmund-Dorstfeld, ne? Oder in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern. Da ist das schon extrem, aber die Radikalisierung, die kommt ja erst nachher. Erst kommt sozusagen die Propaganda, die schleichende Propaganda, die mit Rechtspopulisten anfängt, mit solchen Blättern wie Kompaktmagazin oder Die Junge Freiheit, quasi in diesem jungen Buch der deutschen für junge Leser, für die deutsche Geschichte, wo der Holocaust ausgeklammert wird, wo das Deutschnationale nach vorne gekehrt wird, auch die Überschneidung der AfD mit der identitären Bewegung, die identitäre Bewegung, die Leute, die das heute leiten in Deutschland, das sind alles Jugendkader von der NPD, die waren früher in der Jugendorganisation der NPD. Und da sind die Zusammenhänge und da liegt die Radikalisierung und dann fangen dann auch die Straftaten an. Wenn du erstmal im Naziland lebst sozusagen, Tag ein, Tag aus, mit deinen eigenen Social-Media-Kanälen, mit der eigenen Musik, mit den Zeltlagern, Rechtsrockkonzerten, dann kommt auch irgendwann diese Straftatenentwicklung, Isolation von der Familie. Viele Familien trennen sich von den Rechtsradikalen dann auch. Und dann geht es auch weiter in die Verrohung, in weitere Straftaten, die kommen dann nicht da raus. Das sagt zum Beispiel diese Ausstiegsberatung wie Exit. Die versucht, diese Leute dann auch wieder ins Leben zurückzuführen, dass sie eine Ausbildung abschließen, dass sie einen Job finden. Und das geht manchmal auch nur, wenn die das soziale Umfeld wechseln und in eine andere Stadt ziehen.
Ich kenne selber auch genügend ehemalige Nazis, die jetzt keine Nazis mehr sind, die das bereuen, die sagen, ach nee, so eine Scheiße damals, was ich gemacht habe als Teenie, das war schon okay, dass ich dann von euch ein bisschen aufgeweckt worden bin. Das ist so eine Sache, die finde ich immer wieder gut. Also man sollte es nicht zu radikal treiben, man sollte einfach versuchen, die Leute zu überzeugen mit Argumenten, auch wenn viele heutzutage faktenresistent sind. Aber man sollte es trotzdem probieren, weil es bringt Erfolg, bei vielen bringt es Erfolg und das finde ich eigentlich prima.
Ja, das sind halt diese ganz Indoktrinierten, da kann man nicht mehr viel machen. Ne? In Dortmund haben wir zum Beispiel so eine von der Antifa eine Broschüre rumfliegen, da sind 70 oder 40, sagen wir mal, erlebnisorientierte Neonazis. Und mit denen kannst du diskutieren, wie du willst. Ne? Da sind die Ohren verstopft mit brauner Scheiße. Da kommt nicht mehr viel rein ins Hirn. Aber es gibt immer noch so ein paar Leute, die dazwischen stehen.
Ne? Ist das überhaupt so, dass man sagen kann, es gibt in der Stadt, ist man in der Stadt eigentlich sicherer vor Neonazis? Oder ist das so, dass man da den Widerstand besser bündeln kann gegen Neonazis? Oder ist das auf dem Dorf
unterschiedlich? Wenn man jetzt zum Beispiel Javel, dieses Nazi-Dörfchen anguckt, ne, mit einem Obernazi ein ganzes Dorf radikalisiert, mit Nazi-Graffitos an den Wänden und dann ist es ein Aussteiger-Alternativ-Ehepaar aus Hamburg, die dann immer diese Anti-Rechts-Rockkonzerte, wo die Toten Hosen auch gespielt haben, in Javel macht. Ne? Javel ist es ländlich, bürgerlich, alles möglich. Das ist schon, kommt aus dem ländlichen Bereich. In der Stadt natürlich, da gibt es eine Konfrontation. Aber in Dortmund-Dorsfeld, so wie es heute ist, so wie es damals war, die Anwohner trauen sich nichts zu sagen, ne? Weil die Polizei ist nicht an jeder Ecke. Und die werden dann doch auch unter Druck gesetzt. Da war eine Musiklehrerfamilie, die haben die Nazi-Aufkleber abgemacht und die wurden die Scheiben eingeschmissen vom Auto. Die wurden in den Supermarkt angepöbelt und die sind dann wirklich nach ein paar Monaten weggezogen. Die haben Angst gehabt, weil die auch Kinder hatten.
Kann man sagen, dass die Polizei wegguckt in Dortmund teilweise?
Ja, die Polizei Dortmund hat ziemlich lange gebraucht, um ein bisschen wach zu werden. Der Obernazi von meiner Schule, der sitzt heute zum Beispiel in der Kripo in Dortmund. Aber das ist
verrückt.
Ja, damals SS Sigi, als der mal wegen schwerer Körperverletzung 9,5 Jahre kriegen sollte, dann sind die Zeugeninformationen aus dem Dortmunder Polizeipräsidium rausgesickert, die wurden unter Druck gesetzt, haben alle die Aussage zurückgezogen, er hat nur 2,5 Jahre gekriegt und dann weitere Straftaten nur auf Bewährung, hat seine vollen Bürgerrechte behalten, durfte dann mit 2000 Stimmen in den Dortmunder Stadtrat für die Partei die Rechte gewählt werden. Und dann sagt er, SS Sigi, sitzt dann da irgendwie vom Dortmunder Rathaus, wird dann vom Spiegel TV befragt, ja, Herr Borchert, was wollen Sie denn? Und dann sagt er dann irgendwie, ja, ich möchte deutsche Arbeitsplätze für deutsche Arbeitnehmer. Aber der lebt seit über 26 Jahren von der Stütze und von Hartz IV. Der hat 2 Jahre im Leben gearbeitet.
Ja, der kriegt jetzt, ich habe jetzt gelesen, in der Zeitung stand, dass er jetzt von der Obdachlosenhilfe Essen bekommt.
Ja, der kriegt Essen von der Tafel, das holt er sich nie selber ab. Beim Jobcenter in Dortmund, da steht ein Stempel auf seiner Akte, ne? Nur fördern, nicht fordern.
Auch Nazis wird geholfen. Sozusagen.
Ja, Nazis wird geholfen. Der ehemalige Feuerwehrchef von Dortmund, der war dann immer auf Neonazis-Demos zu sehen. Den haben sie jetzt auf Lebenszeit beurlaubt. Der kriegt sein volles Gehalt. Ne? Und letztens in der Vorweihnachtszeit, da haben die so noch den Turm von der Ranoldi-Kirche besetzt und haben dann irgendwie Flüchtlinge rausbanner gehisst. Und da war dieser Feuerwehrchef mit beteiligt. Der hat den beigebracht, wie man die Tür von den Turm knackt.
Ich hoffe, er hat eine Anzeige bekommen.
Nee, der kriegt Geld. Der wird von der Stadt Dortmund, kriegt nur seine vollen Gehälter für als Feuerwehrchef.
Naja.
Also du glaubst auch gar nicht, wie viel Geld an Parteimittelunterstützung.
Ich höre.
Da hinten sind Fragen. Hallo,
da müssen wir
Rudi, das Wandermikro. Da hinten hätten wir eine Frage.
Hallo?
Hallo. Frage.
Ich glaube, da will jemand das Buch gewinnen.
Jo.
Nee, will ich nicht, danke trotzdem. Das Buch richtet sich ja vorrangig an jüngere Leute. Ist auch geplant, mit dem Buch an Schulen zu gehen, an Jugendclubs zu gehen, Freizeittreffs zu gehen, um damit irgendwelche Leute aufzuklären, bevor sie sich radikalisieren? Mal wieder aufs Buch zurückzukommen jetzt.
Das ist der Fall. Es gab eine Schulbuchausgabe, kostenlos. 5000 Exemplare sind an Schulen gegangen. Ich selber habe über 30 Lesungen gehalten, über 40 Lesungen gehalten, davon 30 alleine an Schulen. Und viele auch an Schulen ohne Rassismus, Schule mit Koran.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.